Vor ziemlich genau 20 Jahren, habe ich gestern ausgerechnet, ist tatsächlich schon so lange her, stand jemand vor mir und hat gesagt, Heike, ich möchte gern dein Mentor werden. Ich weiß nicht, ob ihr so eine Aussage schon mal selber gehört habt. Für mich war das damals was mich völlig irgendwie umgehauen hat, weil ich mich in einer Lebenssituation befunden hatte, wo gerade so mein kompletter Lebensentwurf völlig an die Wand gefahren war. Also ich habe damals immer gesagt, wenn man mich gefragt hat, ich fühle mich so klein mit Hut, ja. Ich war komplett verunsichert, ich habe gedacht, ich bin in meinem Leben gescheitert, all die Dinge, die ich irgendwie dachte, die mein Leben ausmachen, die haben irgendwie nicht funktioniert. Ich war einsam, ich war einfach in so einer richtigen tiefen Lebenskrise und in dieser Situation stand eben jemand vor mir und hat gesagt, ich möchte gerne dein Mentor werden. Was das für mich in der Situation bedeutet hat, es waren, glaube ich, drei Dinge. Das eine ist, da nimmt sich jemand freiwillig Zeit für mich. Das hat mich völlig geflasht, dass jemand bereit ist, Zeit in mich zu investieren. Ja, wo ich gerade dachte, hey, also am besten ich verstecke mich und niemand sieht mich und ich lasse mich alle in Ruhe, weil ich muss irgendwie gucken, wie ich meine Wunden lecke. Das zweite war, jemand hat tatsächlich den Glauben, dass sich das lohnt. Konnte ich mir damals nicht vorstellen. Also wenn man sich so richtig gescheitert und an die Wand gefahren fühlt, ist das schon erstaunlich, wenn jemand sagt, hey, ich glaube, da steckt was in dir und ich würde gern dir helfen, da das hervorzubringen. Und das Dritte war, jemand hat durchschaut, dass ich das nötig habe. Das war auch gut, dass da jemand war, der gesagt hat, doch, also ich glaube, es ist gut für dich und lass uns das zusammen machen. Das hat eine ganze Menge in meinem Leben ausgelöst und ich bin seitdem jemand, der lange Zeit eben selber Mentoring hatte, sich auch immer wieder mal mentoren lässt, oder ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt ein deutsches Wort für gibt, und die selber Mentorin geworden ist. Vielleicht fragt ihr euch, was ist ein Mentor? Die eigentlich korrekte Frage müsste eigentlich heißen, wer war eigentlich Mentor? Mentor, das ist nämlich ein Mann, der in der griechischen Mythologie eine Rolle spielt und der dem Mentoring seinen Namen gegeben hat. Mentor ist der beste Freund von Odysseus gewesen, einem griechischen König. Und als Odysseus nach Troja gezogen ist, hat er seinem Freund Mentor die Erziehung von seinem Sohn anvertraut. Sein Sohn hieß Telemach oder Telemachos. Und er hat das scheinbar mit folgenden Worten getan: Erzähle ihm alles, was du weißt. Erzähle ihm alles, was du weißt. Die Aufgabe, die Odysseus Mentor gestellt hat, war die, aus Telemach einen guten Königssohn zu machen. Mentoren sind Menschen, die andere zu guten Königstöchtern und Königssöhnen machen. Und das kann man natürlich auch in den geistlichen Bereich übertragen. Und Mentoren haben die Eigenschaften, dass sie Ermutiger sind, dass sie Förderer sind, dass sie Beschützer sind, Investoren, Herausforderer. Die suchen nach dem Schatz im anderen, die suchen nach seinem Potenzial, die sind sowas wie Goldgräber oder Diamantenschleifer oder eben Königskindermacher. Wer von euch erinnert sich ans Fahrradfahren lernen? Ach, eine Person, zwei, drei, vier, fünf, okay, ein paar erinnern sich noch, die anderen können mal ein bisschen graben. Hat irgendjemand von euch das Fahrradfahren alleine ohne Hilfe geschafft? Okay, Edi ist die große Ausnahme. Edi muss mir nachher mal erzählen, wie du das gemacht hast. Also das, was ich so ganz typisch mit dem Fahrradfahren verbinde, ist, dass man das nicht komplett alleine schafft. Also da ist zuerst jemand, der daran glaubt, dass du das schaffen kannst. Ja? Also bei mir war es irgendwie meine Mama, die hat gesagt, so Kind, hier ist dein Fahrrad, ich glaube, du kannst das. So, dann hat sie mir gezeigt, wie das gehen kann, ne? Wie das mit dem Lenken funktioniert und mit dem in die Pedale treten und so weiter. Dann jemand, der dich hält und dir Sicherheit gibt. Ihr kennt so dieses typische Bild, ne? Da wird noch mal am Sattel hinten festgehalten. Kommt ihr rein oder raus? Super. Gut. Da hat jemand so hinten am Sattel festgehalten und das hat Sicherheit gegeben. Und wenn wir so am Umfallen waren oder umgefallen sind, dann haben sie uns aufgeholfen. Die haben uns ermutigt, das nochmal zu probieren. Und sie haben uns losgelassen, als wir fahren konnten. Und vielleicht auch mit uns unseren Erfolg gefeiert. Also ich weiß noch genau, in welcher Straße ich dann das erste Mal frei gefahren bin und wie wir uns gefreut haben, dass ich das geschafft habe. Jemand, der so ist, der ist ein Mentor, der hilft dir, das zu schaffen, was du allein nicht schaffst. Und vielleicht hast du in deinem Leben schon solche Menschen gehabt, die dich in diesem Sinne gefördert und ermutigt haben. Ich habe bei mir so gemerkt, also bevor ich überhaupt wusste, was Mentoring ist, hat es das in meinem Leben schon gegeben. Ich habe, als ich so 13, 14 war, immer mal wieder mich mit so ein paar älteren, also mit ein paar jungen Frauen unterhalten, die für mich damals so halt eben älter waren als ich so. 3, 4, 5 Jahre und so. Und die haben manchmal nur so eine Nebenbei-Bemerkung gemacht. Und das hat mich aber schon total weitergebracht. Es hat mich fasziniert, wie die das Leben sehen, was die vielleicht auch über mich sagen und so. Das waren eigentlich schon kleine Mentoren. Vielleicht habt ihr auch schon Gespräche über einen längeren Zeitraum gehabt. Vielleicht haben eure Eltern euch in dem Sinne begleitet, eure Lehrer. Vielleicht habt ihr Jugendleiter, die das gemacht haben. Oder ihr habt es auf der Freizeit erlebt, die Freizeitmitarbeiter, euer Zeltgruppenleiter. Vielleicht euer Trainer im Sport oder ihr hattet väterliche oder mütterliche Freundin. All das kann sein, dass ihr da schon ein bisschen Mentoring erlebt habt. Vielleicht auch nur indirekt. Es kann zum Beispiel sein, dass ihr in Büchern von Menschen gelesen habt, die euch angefeuert haben, weil sie so tolle Vorbilder sind. Auch das kann sein. Und eine Frage, um die es heute gehen wird, ist, wer hat dich in deinem Leben in diesem Sinne gefördert? Also das ist nachher nochmal eine Frage, wenn ihr in den Kleingruppen oder an den Tischen miteinander sprecht, aber das habt vielleicht schon mal im Hinterkopf. Mentoring, ja, kommt irgendwie vom Wort her aus der griechischen Mythologie oder eben aus, von diesem Mentor her, von diesem Namen, ist aber eigentlich älter als die griechische Mythologie. Wir finden das in der Bibel schon, dass dieses Prinzip der Ermutigung, der Förderung und der Bevollmächtigung anderer ganz, ganz früh schon auch deutlich wird. Wir sehen das schon bei Mose und Josua. Der Josua ist im Grunde der Menti vom Mose und lernt, wie er so ein Volk führen kann. Elia macht das Gleiche mit Elisa als Prophet. Also es geht immer um Begleitung und darum, das Potenzial in Leuten zu fördern, dass sie gute Leiter werden. Jesus ist mit seinen Jüngern diesen Weg gegangen. Er hat sie ausgebildet, damit sie gute Königssöhne werden. Er hat ihnen immer wieder gesagt, wie das Leben in Gottes Reich funktioniert, dass da andere Maßstäbe sind. Er hat das vorgelebt. Er hat sie trainiert, er hat sie ausprobieren lassen, hat sie herausgefordert und hat es hinterher mit ihnen besprochen, damit sie darin noch besser werden. In Epheser 4, Vers 12 lesen wir, dass das eine Aufgabe der Gemeinde ist und da steht dann, die Heiligen zum Dienst zuzurüsten. Die Heiligen zum Dienst zuzurüsten. Und dazu hat er Menschen begabt und das Ziel ist, jetzt lese ich euch vor, was in der neuen Genfer Übersetzung dazu steht, das Ziel von diesem ganzen Prozess ist, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn, der ja der wahre Königssohn ist, zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maß Christus selbst in seiner ganzen Fülle ist. Also damit ist das Ziel von Mentoring beschrieben, dass es zur Reife kommt und Christus selbst in seiner ganzen Fülle dargestellt wird. Ein anderer Vers, den man sich super merken kann, 2. Timotheus 2, Vers 2. Darin weist Paulus seinen Menti Timotheus an, was du von mir gehört oder gelernt hast, das vertraue anderen an, die fähig sind, andere zu lehren. Ja, Paulus ist Mentor von Timotheus. Timotheus kriegt das gesagt, er soll das Gleiche tun. Es ist wie so ein Domino-Effekt, ihr kennt das, ne? Da ist, man schubst so ein Domino-Ding um und dann folgen die nächsten. Nur, dass das nicht so linear ist, sondern eben immer wieder passiert und dann so flächendeckend ist. Und immer wieder geht es in der Bibel um dieses Grundprinzip, dass das, was ich weiß, was ich gelernt habe, dass ich das weitergebe, damit andere lernen und ihrerseits das weitergeben können. Und dabei geht es nicht um mich, es geht um den anderen. Es geht nicht um meine Selbstverwirklichung, sondern es geht darum, den anderen zu bevollmächtigen. Ich möchte heute mit euch einen Mann der Bibel angucken, der eigentlich so ein Beispiel für einen Mentor par excellence ist. Der ist gar nicht so furchtbar bekannt, weil der ganz viel im Hintergrund gemacht hat. Der hat aber genau diese Qualitäten eines Mentors und hat an manchen Stellen wirklich eine Schlüsselrolle auch im Neuen Testament. Der Mann heißt Barnabas und sein Name sagt eigentlich schon alles. Übersetzt heißt das nämlich Sohn des Trostes oder einer, der ermutigt und ermahnt. Das ist sein Name und er macht seinem Namen Ehre. Er ist ein Jude, er kommt aus einer jüdischen Familie, er lebte aber nicht in Judäa, sondern in Zypern. Also ist irgendwo im Ausland aufgewachsen, hat also einen bisschen größeren Blick auf die Welt vielleicht schon gehabt. Und als in Jerusalem diese ganz junge Gemeinde entstanden ist, nach der Himmelfahrt Jesu, nach Pfingsten, da macht er der jungen Gemeinde eine große Spende. Er verkauft ganz selbstlos ein Stück Land und gibt das Geld den Aposteln, damit sie Gemeinde bauen können. Und Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, der schreibt von ihm, er ist ein bewährter Mann voll Heiligen Geistes und Glauben. Und eben, er hat mehrfach eine Schlüsselrolle. Ich würde gern mit euch einen kleinen Ausschnitt lesen, und zwar Apostelgeschichte 9, Vers 20 bis 28. Wer eine Bibel dabei hat, kann mitlesen. Apostelgeschichte 9, Vers 20 bis 28. Da geht es um das Verhältnis von Paulus und Barnabas. Also Paulus, hier wird dann noch mit Saulus beschrieben, der ist frisch bekehrt und der will eigentlich in Jerusalem mit den Christen zusammenarbeiten. Und diesen ganzen Zusammenhang möchte ich mit euch lesen. Saulus war erst einige Tage bei den Jüngern in Damaskus, also er war bekehrt, das war ja kurz vor Damaskus passiert. Und da begann er auch schon in den Synagogen der Stadt zu verkünden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Alle, die Saulus hörten, waren außer sich vor Verwunderung. Ist das nicht der, der in Jerusalem mit unerbittlicher Härte gegen jeden vorging, der sich zu diesem Jesus bekannte, sagten sie. Und ist er nicht in der Absicht hierher gekommen, die Anhänger dieses Mannes auch hier zu verhaften und sie den führenden Priestern in Jerusalem auszuliefern? Also die hatten einfach Schiss vor ihm. Das steht nicht in der Bibel, Entschuldigung, das habe ich dazu gefügt. Ich habe ja gesagt, ich lese das, Entschuldigung. Also, jetzt wieder Originaltext. Saulus jedoch trat mit immer größerer Entschiedenheit auf und brachte die Juden, die in Damaskus lebten, in größte Verwirrung, weil er überzeugend darlegte, dass Jesus der Messias ist. Längere Zeit verging. Schließlich fassten die Juden den Beschluss, Saulus zu töten. Saulus erfuhr von ihren Plänen, doch sie bewachten Tag und Nacht die Stadttore, damit er ihnen nicht entkommen konnte. Da ließen ihn seine Anhänger eines Nachts in einem Korb an der Stadtmauer hinunter und verhalfen ihm so zur Flucht. Als Saulus wieder nach Jerusalem kam, versuchte er sich, den Jüngern anzuschließen. Aber sie hatten alle Angst vor ihm, weil sie nicht glauben konnten, dass jetzt auch er ein Jünger Jesu war. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, da kam ihm Barnabas zu Hilfe. Er brachte ihn zu den Aposteln und berichtete ihnen, wie Saulus auf seiner Reise nach Damaskus den Herrn gesehen und wie der Herr mit ihm gesprochen hatte. Außerdem berichtete er ihnen, wie unerschrocken Saulus dann in Damaskus im Namen Jesu aufgetreten war. Von da an ging Saulus bei den Christen in Jerusalem aus und ein und auch hier trat er unerschrocken im Namen des Herrn auf. Die Juden in Damaskus haben Angst vor Saulus, wollen ihn töten. Paulus geht nach Jerusalem und in Jerusalem möchte er mit den Christen zusammenarbeiten. Die halten ihn auch für einen Spion und Barnabas ist derjenige, der sich für ihn verbirgt, der sich auf seine Seite stellt und Paulus sozusagen Einlass in die Jerusalemer Gemeinde gewährt. Das ist so ein erster Punkt, wo deutlich wird, was Barnabas gemacht hat. Und ein zweiter, den lesen wir dann ein paar Kapitel später. Da geht es dann um eine Zeit der Ausbildung von Paulus. Ich lese ab Kapitel 11. Apostelgeschichte 11, die Verse 19 folgende. Die Christen, die sich in der Verfolgungszeit nach dem Tod des Stephanus, das war auch noch in Jerusalem, über ganz Judäa und Samarien hin zerstreut hatten, zogen zum Teil noch weiter und kamen bis nach Phönizien und Zypern und bis nach Antiochia. Aber sie machten die Botschaft Gottes nach wie vor ausschließlich unter Juden bekannt. Doch einige von ihnen, Männer von Zypern und aus der Gegend von Cyrene, wandten sich, als sie nach Antiochia kamen, auch an die nichtjüdischen Bewohner der Stadt und verkündeten ihnen das Evangelium von Jesus, dem Herrn. Und Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine große Zahl Nichtjuden ihrer Botschaft glaubte und sich dem Herrn zuwandte. Von dieser Entwicklung erfuhr auch die Gemeinde in Jerusalem und Barnabas reiste in ihrem Auftrag nach Antiochia. Jetzt kommen die wichtigen Verse. Als er sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Er machte allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben, denn er hatte einen edlen Charakter, war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig an. Schließlich reiste er nach Tarsus, um Saulus zu suchen, und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Die beiden waren dann ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig und unterrichteten viele Menschen im Glauben. Also Barnabas ist derjenige, der sich für die Heidenchristen in Antiochien einsetzte. Also das war für die Judenchristen schwer vorstellbar, dass irgendwie es eine christliche Gemeinde außerhalb Jerusalems gibt und dass das Menschen sind, die nicht zum jüdischen Volk gehören. Aber Barnabas hat dieses Potenzial gesehen. Die Neue Genfer schreibt tatsächlich, er ist glücklich darüber gewesen. Und er hat nicht nur das Potenzial der Gemeinde in Antiochia gesehen, sondern er hat Paulus ganz strategisch dahin mitgenommen, weil er eine Umgebung gesehen hat, in der Paulus ganz, ganz viel lernen kann. Und gemeinsam haben die beiden dann auch bewirken können, dass in Jerusalem die Anerkennung der Heidenmission stattfinden konnte, dass wirklich auch die Heiden, die Christen wurden, anerkannt sind. Paulus ist Heidenmissionar geworden, wo er das wohl gelernt hat. Paulus und Barnabas sind dann ganz viel zusammen unterwegs. Barnabas macht eine erste große Missionsreise, die in seiner Heimat in Zypern begann und dann auch ganz viele Gemeindegründungen in Kleinasien hervorgebracht hat. Das finden wir in Apostelgeschichte 13, da komme ich gleich aber noch drauf, deswegen reiße ich es gerade nur an. Und es ist ganz interessant, dass nach dieser Missionsreise sich eigentlich das Verhältnis zwischen Paulus und Barnabas umkehrt. Bis dahin steht in der Bibel eigentlich immer, Barnabas nahm Paulus mit und dann haben sie was gemacht. Und ab da steht eigentlich konsequent, Paulus und Barnabas waren unterwegs. Das heißt, der Paulus ist ein Stück weit dem Barnabas ebenbürtig geworden und Barnabas konnte das gut akzeptieren, dass der einfach auch groß geworden ist und selber ein fitter Mitarbeiter ist. Das scheint für ihn kein Problem gewesen zu sein und das ist eine echte Auszeichnung, wenn jemand das kann. Es gibt eine ganz kleine Begebenheit in der Bibel, die ist so ein bisschen unscheinbar, aber wenn man sich die Zusammenhänge anguckt, ist sie ganz, ganz wichtig. Und die zeigt, wie groß die Kompetenz von dem Barnabas im Bereich Mentoring war. Paulus und Barnabas werden in der Gemeinde in Antiochien, als sie da arbeiten, vom Heiligen Geist auserwählt, um eine erste Missionsreise zu unternehmen. Wir reden immer von den Missionsreisen des Paulus. Eigentlich ist das noch eine Missionsreise, wo Barnabas noch die Leitung hatte. Die beiden werden ausgesendet und sie nehmen einen Helfer mit. Sie nehmen sich einen Menti unter die Fittiche und das ist Johannes Markus. Johannes Markus ist ein Cousin von Barnabas. Sie sind irgendwie miteinander verwandt und der soll lernen. Dann wird ganz, ganz kurz nur in Vers 13, Apostelgeschichte 13, Vers 13, erzählt, dass Johannes Markus die beiden verlässt, irgendwo unterwegs auf der Reise. Nur kurze Bemerkung. Dann, ein paar Kapitel später, wird berichtet, dass Paulus wieder eine Missionsreise machen will, eine zweite. Und er ist diesmal der Initiator. Er fragt Barnabas, ob der wieder mitkommen will. Der sagt, klar, hat letztes Mal gut geklappt, machen wir, wir gehen zusammen los. Aber er will Johannes Markus wieder mitnehmen. Paulus ist vollkommen dagegen, weil er findet, dass jemand, der sie auf der ersten Reise im Stich gelassen hat, sich nicht gerade für eine zweite Reise qualifiziert. Und er sagt, nee, machen wir nicht. Barnabas ist anderer Ansicht, es kommt zum Streit und Paulus und Barnabas trennen sich. Jetzt könnte man sagen, hey, Streit im Reich Gottes, ne? Wegen einer Person, die jetzt nachlässig war oder was auch immer, kann man so sehen. Man kann das aber auch anders sehen. Es passiert nämlich Folgendes, dass Paulus sich einen neuen Menti unter die Fittiche nimmt. Er nimmt den Silas unter seine Fittiche und er geht nach Syrien, nach Antiochia, wo seine erste Ausbildung stattgefunden hat. Ganz interessant. Und Barnabas schnappt sich den Johannes Markus und geht mit ihm nach Zypern, wo Johannes Markus Ausbildung mal angefangen hatte. Also es gibt neue Mentoring-Beziehungen und Johannes Markus kriegt einen neuen Versuch am alten Ort, so eine zweite Chance. Der Barnabas gibt den Johannes Markus nicht auf und das unter Barnabas Anleitung aus diesem Johannes Markus was geworden ist, das sehen wir ein bisschen später dann. Also ich weiß nicht, wie viele Jahre dazwischen liegen, aber es gibt noch eine Erwähnung und die ist ganz spannend. Da schreibt nämlich Paulus an seinen Menti Timotheus, 2. Timotheus 4, Vers 11, im Abschluss des Briefes. Lukas ist der Einzige, der noch bei mir ist, also der Lukas, der die Apostelgeschichte hat, geschrieben hat. Und dann sagt er, bring, wenn du kommst, Markus mit, Er wäre mir bei dem Dienst, den ich hier zu erfüllen habe, eine große Hilfe. Jahre später würde Paulus gerne wieder mit dem Johannes Markus zusammenarbeiten. Er schätzt ihn, er spricht mit großem Respekt von ihm. Er sieht seine Kompetenz und möchte ihn um seine Mitarbeit bitten. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ein weiterer Punkt, der auch noch zeigt, dass Johannes Markus wirklich ganz viel gelernt hat und ein wichtiger Mitarbeiter im Reich Gottes geworden ist, ist der, dass wir ihm das Johannesevangelium, nicht das Johannesevangelium, das Markus-Evangelium zu verdanken haben. Er ist also doch noch ein Evangelist geworden, aber auf eine ganz andere Art und Weise als Paulus. Paulus und Barnabas hatten vielleicht beide recht auf ihre Art. Paulus hat damals die Überforderung von dem Markus gesehen. Barnabas hat trotzdem noch Markus Potenzial gesehen. Ja, und beide haben irgendwie auch gut was draus gemacht. Das finde ich sehr spannend. Warum ist es wichtig, einen Mentor zu haben? Weil wir irgendwann Menschen brauchen, die uns ermutigen und die uns helfen, aus Fehlern zu lernen. Beim Barnabas damals war es so, dass er dem Markus geholfen hat, ihn ermutigt hat. Wir heute brauchen das genauso wie ein Markus damals. Wir leben in einer Gesellschaft, die sehr, sehr kritisch ist. Ich merke das immer wieder, wenn ich im Ausland unterwegs bin, wie kritisch wir Deutschen eigentlich sind. Wir sind sehr leistungsorientiert, Erfolg ist alles und wenn jemand einen Fehler macht, dann kann man mal ganz schnell weg vom Fenster sein. Und da brauchen wir Menschen, die uns eine neue Chance geben, die uns ermutigen, die sagen, hey, und ich traue dir was zu, ich glaube, du kannst da reinwachsen und du kannst auch aus deinen Fehlern lernen. Und ganz ehrlich, wir sind alle nicht perfekt. Wir brauchen das, dass wir Menschen an der Seite haben, die uns helfen, auch das zu überwinden und neu durchzustarten. Ein zweiter Grund ist vielleicht, weil wir eine eingeschränkte Wahrnehmung haben und das Feedback von anderen benötigen. Es gibt ja vielleicht, wenn man so ein bisschen schwarz-weiß denkt, so dieses klassische, ich bin ein Typ, der sich eher selber überschätzt oder ich bin ein Typ, der sich eher selber unterschätzt. Ja? Also diese Selbstüberschätzung, nur will noch mal eben die Welt retten. Ja? Es gibt Leute, die sind sehr überzeugt von sich selber und die brauchen vielleicht, dass sie mal ein bisschen auf den Boden der Tatsachen runtergeholt werden. Viele von uns sind aber eher auf der anderen Seite, dass sie sagen, hey, was kann ich denn schon bringen? Ja? Selbstunterschätzung, ich weiß gar nicht so, ne, bin ich wirklich wichtig, kann ich das wirklich gut? Und es ist wichtig, dass wir eine gute Selbsteinschätzung lernen, damit wir uns nicht überschätzen oder auch nicht unterschätzen, also auch nicht unter unseren Möglichkeiten bleiben. Und natürlich, dass wir jemanden haben, der uns auch mal korrigiert, wenn wir uns verrannt haben. Wir machen nicht alles richtig, wir sehen nicht alles immer richtig und wir brauchen das. Wir brauchen das auch, dass Menschen uns mal eine andere Perspektive aufzeigen, uns wie so eine andere Brille aufsetzen. Ja? Wir sind manchmal sehr defizitorientiert, manchmal brauchen wir genau das andere, dass uns jemand sagt, hey, da sind aber auch Chancen drin. Ja? Du siehst vielleicht gerade die Krise, ich sehe auch die Chance, die da drin steckt. Menschen, die uns helfen, ein bisschen umzudeuten, was gerade so in unserem Leben passiert, weil wir da manchmal ein bisschen einseitig sind. Und ein letzter Grund vielleicht auch, es ist unglaublich schwer, langfristig alleine an Zielen dran zu bleiben. Wer wirklich Ziele umsetzen will, braucht ein bisschen Unterstützung, braucht Menschen, die ihn fragen, hey, bist du noch dran? Kann ich was für dich tun? Kann ich dich unterstützen? Kann ich dir helfen? Das ist viel, viel leichter. Was zeichnet einen guten Mentor aus? Ein guter Mentor ist jemand, der gut ist im Bereich Beziehungen. Also Mentoring ist Beziehungsarbeit. Das hat mit Vertrauen zu tun, da muss die Chemie stimmen. Ein Mentor muss geduldig dranbleiben können, der muss den Menti mögen und der muss auch einfach bereit sein, Zeit zu investieren. Sonst geht's nicht. Kommunikation wäre noch eine gute. Na, Kommunikation ist keine Eigenschaft, aber jemand, der gut ist in Kommunikation, das wäre schon sinnvoll. Jemand, der gut zuhören kann, ja? Und der vielleicht auch mehr hört, als er redet. Wenn ein Mentor seinen Menti ständig zuquatscht, ist das nicht so hilfreich. Man muss gut zuhören können, um herauszuhören, was sich in Menti abspielt und dann an der geeigneten Stelle auch reden. Und was mit dazu gehört, ist, dass man gute Fragen stellen lernt. Und das kann man wirklich lernen. Mit Fragen was rauskitzeln, was vielleicht bisher noch gar nicht so klar ist. Ein bisschen mehr Lebens- und Glaubenserfahrung als der Menti hat. Wäre nicht schlecht, muss nicht viel sein, aber ein bisschen mehr ist nicht schlecht, dass man ein bisschen Weisheit und eine weitere Perspektive einbringen kann. Ist vielleicht auch deshalb gut, wenn man ein bisschen Lebenserfahrung hat. Mir begegnet es immer wieder, dass Leute sagen, ich kann dir das nicht sagen, wahrscheinlich bist du total geschockt, wenn ich dir das erzähle. Wo ich heute locker sagen kann, also ich weiß nicht, ob mich noch irgendwas schocken kann. Ja? Also zum einen kenne ich mich und kenne meine Abgründe und ich habe inzwischen auch viel gehört. Von daher kannst du es mal erzählen. Ich weiß nicht, ob es mich wirklich schockiert. Genau, das eine habe ich schon gerade angesprochen, dass man auch eine gewisse Selbstreflexion mitbringt. Also eben, wenn ich selber weiß auch, wo meine Untiefen sind, wenn ich die ergründet habe, wenn ich auch mir über meine eigenen oft nicht sauberen Motive im Klaren bin, dann ist das auch sinnvoll. Ein Mentor sollte auch unbedingt jemand sein, der Eigenständigkeit fördern kann, der Freiraum geben kann, der dem Mentee hilft, eigene Lösungen zu finden, statt sie vorzugeben und der ihn eigene Wege gehen lässt, statt sie vorzuschreiben und der den Mentee loslassen kann, wenn es Zeit ist, so wie beim Fahrradfahren, ja? Also wenn meine Mutter heute noch immer hinter mir am Fahrrad hängen würde, das wäre für uns beide ziemlich schwierig. Ja, sie hat mich irgendwann freigelassen. Und das sollte ein Mentee auch tun und sich einfach auch freuen an dem, was der Mentee geschafft hat. Er sollte Ermutiger und Ermahner sein, also grundsätzlich für den Mentee sein, ihn ermutigen, ihn begleiten, ihn trösten, aber eben auch schwierige Dinge ansprechen, mit dem Ziel, den anderen zu fördern. Also nicht ihn niederzumachen oder ihn zu kritisieren, zu korrigieren, sondern wirklich, um ihn vorwärts zu bringen, ihn zu fördern. Und vielleicht auch mal eine Herausforderung zu setzen, damit die Grenzen des Mentees sich erweitern. Und als letztes vielleicht, er sollte sich echt mitfreuen können am Erfolg des Mentees und vor allem ihm erlauben, dass er größer wird als er selbst. Also dass ein Barnabas das geschafft hat, dem Paulus da den Vorzug zu lassen. Also viele reden von Paulus heute, ja, von Barnabas redet kaum einer. Aber dass ein Paulus geworden ist, da hat der Barnabas einen ganz großen Anteil dran, ja. Der Mentee darf mich eines Tages überholen und ich freue mich dran. Ja, und ich sage nicht, ah, Eifersucht, Neid oder so, ja, sondern toll, toll, wenn die Sachen besser machen als ich. Damit kommen wir im Grunde auch schon zu dem, was einen Mentor disqualifiziert. Wir haben eine hohe Verantwortung als Mentoren. Also Mentoring ist an sich nicht schwer zu praktizieren, aber es hat eine hohe Verantwortung. Es disqualifiziert einen Mentor, wenn er Macht ausüben will, wenn er kontrollieren will, wenn er bestimmt, wenn er gängelt, das ist kein Mentoring und das wäre ganz schwierig. Und da muss man manchmal echt sauber sein. Das kann auch fromm daherkommen. Also wenn ich dann sage, ich habe den Eindruck vom Heiligen Geist, dass du das und das tun musst, ja, aber eigentlich denke ich, ja, ich finde das sinnvoll, dass er das macht. Gott will das bestimmt auch, ja. Also man muss echt gucken, dass man da nicht das fromm verpackt. Ja, der Herr hat mir gesagt, ja, Gott redet zu uns ganz deutlich. Aber ich muss dann gucken, wie sage ich das, ja? Und der andere hat das Recht, das zu prüfen. Also keine Macht ausüben, das wäre ganz, ganz schwierig. Dann, wer ein Helfersyndrom hat, kann kein Mentor sein. Wer ein Helfersyndrom hat, der will anderen helfen, damit er die eigene Hilflosigkeit kompensiert. Wenn ich mein eigenes Leben nicht auf die Pfanne kriege und anderen sage, wie es geht, ja, das ist ein bisschen schwierig. Das ist nicht hilfreich und es missbraucht den anderen auch. Also das wäre eine ganz schwierige Kiste. Wer andere klein und unreif halten will, der kann kein Mentor sein. Ich habe es eben schon angedeutet, wenn ich dem Menti zeigen muss, wie toll ich bin, ja, und was er alles noch nicht kann und wie groß der Abstand zwischen uns ist, dann bin ich kein Mentor. Dann bin ich jemand, der sich selber daran im Zweifelsfalle sogar berauscht, dass er über dem anderen steht. Das ist nicht gut. Da fehlt es an Demut. Das Ziel ist immer, dass der andere reifer wird, dass er eigenständiger entscheiden kann und dass das Vertrauen in Gott wächst. Und wer sich sicher ist, dass er immer recht hat, der kann auch kein Mentor sein. Also wer ein Besserwisser ist, der lässt dem Mentee keinen Freiraum, die eigene Position zu entwickeln. Und er übersieht vor allem, dass er selber auch irrtumsfähig ist und dem mangelt es an Demut. Also wir dürfen nicht leichtfertig mit Menschen umgehen, das Vertrauensverhältnis nicht missbrauchen und wir müssen gerade auch als Mentoren bedenken, dass wir uns eines Tages vor Gott auch verantworten werden dafür. Was hat denn ein Mentor davon, dass er Mentor ist, außer weniger Zeit? Ich merke in meiner Mentoring-Praxis, dass mir das ganz viel für meine eigene Selbstreflexion bringt. Ich sitze ganz oft in Mentoring-Gesprächen und denke so, na Frau Brandt, das, was du hier gerade ne, so ausdrückst, das hat bei dir in letzter Zeit auch nicht so gut funktioniert. Ne? Also fass dich mal in die eigene Nase und sieh mal zu, dass du das selber wieder auf die Kette kriegst. Also das ist so ein Punkt, wo ich so merke, das tut mir auch gut. An manchen Stellen merke ich auch, ich erinnere mich an bestimmte Lebensphasen oder Erlebnisse oder auch Erfahrungen mit Gott zurück und ich habe ganz, ganz, ganz viel Dankbarkeit in meinem Herzen, ganz viel Hoffnung. Also gerade heute Morgen, als ich nochmal dachte, hey, das ist 20 Jahre her, dass jemand vor mir stand, gesagt hat, ich würde gern dein Mentor sein. Was ist in diesen 20 Jahren passiert? Ich bin nicht mehr so klein mit Hut. Ja? Ich weiß, wer ich bin. Ich habe meine Berufung gefunden. Ich lebe sie gerne. Ich habe ganz viel Freude und Dankbarkeit in meinem Herzen. Das ist ein komplett anderer Heike als vor 20 Jahren. Ja? Und das ist total schön, auch wieder daran erinnert zu werden, was Gott getan hat und ihm dafür auch die Ehre zu geben. Motivation ist so ein Punkt. Das habe ich natürlich auch, wenn ich im Mentoring mit Menschen sitze. Und zwar eine Motivation, auch mehr aus meinem Leben zu machen, weiter dran zu bleiben, weiter zu wachsen, weiter verändert zu werden. Mentoring erinnert mich daran, dass das Leben mehr ist als Alltag oder einen bestimmten Status quo zu halten. Und ich erwarte auch mehr von Gott. Und das motiviert mich. Immer wieder kommt es auch dazu, dass ich selber Impulse kriege, zum Weiterwachsen, also irgendwelche Ideen, die mir plötzlich kommen, wo ich dachte, ah, das könnte man eigentlich mal ausprobieren oder das könnte man mal umsetzen. Manchmal verbünde ich mich dann mit meinen Mentees und sage, hey, lass uns das mal probieren, wir machen das beide mal. Manchmal tauchen ganz neue Fragen auf, wo ich denke, ah, stimmt, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, das wäre jetzt mal interessant und dann bohrt es in mir weiter und gräbt und wächst und tut. Das ist total schön. Oder ich erinnere mich eben auch an bestimmte Dinge, die ich mal praktiziert habe, die irgendwie wieder eingeschlafen sind und wo ich merke, das ist gut, die will ich wiederbeleben und da will ich meine Gewohnheiten wieder aufrechterhalten. Und ein letztes, ich erlebe immer wieder ganz stark Gottes Wirken. Ich weiß viele Dinge nicht, ja? Frag mich ein Mensch was und ich muss eigentlich sagen, keine Ahnung, weiß ich nicht, ja? Ist überhaupt nicht schlimm. Lass uns von Gott erwarten, dass er uns die Weisheit gibt. Und das passiert ganz oft, da wo ich keine Idee, keine Antwort, keinen Clou habe, da versorgt Gott, da füllt er meine Lücken. Und manchmal bin ich erstaunt, wie Gott dann mich auch nutzt, trotz meiner Unvollkommenheit oder in meiner Unvollkommenheit und dass er Segen entstehen lässt. Also ich bin von ganzem Herzen Mentor, ich mache das total gerne. Wenn mich meine Mentees fragen, sage ich meistens, also Mentoring strengt mich nicht an, komm einfach, wenn was ist. Weil das wirklich was ist, was mir liegt, was ich gerne mache. Genau. Und wo ich wirklich sehe, dass da ganz viel Segen entsteht. Okay, so viel mal als kleiner Appetizer.